So, schönen Nachmittag an alle und auch nochmal herzlich willkommen zu der Versammlung. Und es ist ja auch die erste Versammlung jetzt für uns so persönlich nach dem Laubhüttenfest. Nach dem Laubhüttenfest haben wir auch die Zeit jetzt, wo wir praktisch uns aus der Welt herausgenommen haben, wo wir auch eine Zeit feiern konnten, wo wir nicht in der Welt sein mussten, sondern uns mit Gottes Wort tatsächlich befassen durften. Und die Idee natürlich ist, dass wir, als wir da zurückgekommen sind in die Welt, uns nicht einfach wieder in die Welt hineinbegeben, obwohl wir ja in der Welt leben müssen, dass wir eben nicht von der Welt sind. Deswegen auch das Thema von der heutigen Predigt etwas. Und wir haben die letzten Male, wo ja die deutschen Predigten waren, da die Grundlehren besprochen, die für ein Verständnis von Gottes Wirken und seinem Plan wichtig sind. Und zuletzt hatte ich dabei angemerkt, dass Gott uns vor Entscheidungen stellt. Und zwar Entscheidungen zwischen Leben und Tod. Und dass er sagt, wir sollen uns für das Leben entscheiden. Und so erinnern wir uns, was es in 5. Mose 30 und Vers 19 heißt. Wo wir damit anfangen, 5. Mose 30 und Vers 19, wo eben diese Entscheidung uns dargelegt wird. 5. Mose 30 und Vers 19. Was heißt, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und dein Nachkommen. Vers 20, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Leben bedeutet also, dass wir uns Gott unterordnen und unser Leben ganz nach seinen Regeln anordnen, damit er uns das ewige Leben geben kann. Wenn wir nach unseren eigenen Regeln ewig leben wollen, würde das Leiden niemals enden, weil dann die eigenen Regeln einzelner Menschen weiterhin, wie es ja jetzt in der Welt ist, in Konflikt geraten und eben zu Problemen und Unfrieden führt. Und Unfrieden im Reich Gottes, das wäre dann für die Ewigkeit sehr fatal. Nun wissen auch, dass wir in der heutigen Welt ja leben, aber diese Welt hat einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen, nämlich den Weg der eigenen Erkenntnis von Gut und Böse. Dass nämlich der Mensch nach eigenem Gutdünken und nach einem Ausprobieren selbst entscheiden will, was für ihn gut und was böse ist. Wir haben eine sehr treffende Beschreibung dieser heutigen Welt und eine Warnung Gottes in Jesaja 5 und Verse 19 bis 21. Wir lesen Jesaja 5 und Vers 19, wo es auch ein Teil dieser Welt heute beschreibt, Jesaja 5 und Vers 19, wo es heißt, die da sagen, er beschleunige doch und befördere sein Tun, dass wir es sehen. Es komme doch und trete ein, was der Heilige Israels beschlossen hat, damit wir es merken. Nach dem Motto, solange wir nicht sehen und erkennen können, was das Gott wirkt, glauben wir ihm nicht. Und viele verspotten diejenigen, die heute an ein Wirken Gottes in der Welt glauben. Stattdessen gehen sie immer noch verdrehteren Gelüsten und Neigungen nach, die genau das Gegenteil von dem praktizieren und lehren, was Gott geboten hat. Ein wichtiges Beispiel, ein klares Beispiel sind die forcierte Toleranz für Homosexualität und Genderidentität, sowie gesellschaftliche Akzeptanz von Rechten der Frauen auf ihren eigenen Körper, was nur eine höhnische Umschreibung für Kindermord ist. Wir lesen weiter Vers 20, Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Und heute wird ja tatsächlich wissenschaftlich erforscht und begründet, was diese Ideen in der heutigen Zeit dann vertreten soll. Und teilweise auch dadurch, dass anderslautende wissenschaftliche Kenntnisse einfach mundtot gemacht werden. Vers 21, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst verständig dünken. Und so entsteht in der Gesellschaft unserer Zeit ein immer stärkerer Druck, sich der allgemein anerkannten Norm zu beugen. Wer sich nicht anpasst, der wird ausgegrenzt. Und wenn nur dadurch, dass man es schwieriger und kostspieliger macht, sich dagegen zu stellen. Die Frage also, mit der wir uns in der heutigen Predigt befassen wollen, ist, wie verhalten wir uns dabei als Christen? Was können wir tun und was sollten wir tun, um nicht dieser Gehirnwäsche in der Welt zu erliegen? Wir haben Gottes klare Warnung, eine liebevolle Warnung, weil er sein Volk vor den Folgen der Rebellion in der Welt schützen will. Offenbarung 18 und Verse 4 bis 5. Wir lesen Offenbarung 18 und Vers 4, wo es heißt, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und deswegen hat der Titel der heutigen Predigt, geht aus ihr heraus, mein Volk. Geht aus ihr heraus, mein Volk. Vers 5, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Gott ist geduldig mit uns Menschen und er gibt uns viele Warnungen, von unseren sündigen Wegen abzukehren. Aber seine Geduld ist nicht grenzenlos. Wir kennen das Beispiel der Amoriter in 1. Mose Kapitel 15. 1. Mose Kapitel 15. Und diese waren bereits sehr in Sünden verstrickt und Gott wusste, dass es nicht besser werden würde. Er ließ sie aber gewähren bis zur bestimmten Zeit, wo vorauszusehen war, dass die Sünde die gesamte Gesellschaft umfassen würde. Wir lesen 1. Mose 15 und Vers 16. 1. Mose 15, Vers 16. Sie, die Nachkommen Abrahams, aber sollen im 4. Geschlecht wiederherkommen, denn das Maß der Sünder, der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Als es dann aber soweit war, wurden die Amoriter von den Israeliten vollständig vernichtet, wovon Richter 11 berichtet. Richter 11 und Vers 21 heißt es nämlich dann, Richter 11, Vers 21, der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sihon, den König der Amoriter, mit allem seinem Volk in die Hand Israels, sodass sie dieselbe schlugen. Also nahm Israel das ganze Land Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Vers 22, und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Ammon bis an den Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und auch von Sodom wird berichtet, wie Abraham mit Gott diskutierte, ob Sodom vernichtet werden würde, wenn noch ein paar Gerechte darin wohnen. Und es stellte sich dann heraus, dass Lot und seine Familie die einzige waren, die nicht von der Sünde verdorben waren. Also wurde Sodom vernichtet. Darüber lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 7. 2. Petrus 2, Vers 7. Während Sodom wurde vernichtet, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den ausschweifenden Lebenswandel der Zuchtlosen geplagt worden war. Er hatte sich also herausgenommen, hatte nicht teilgehabt an diesen Sünden. Aber es kommt also eine Zeit, in der es einfacher und besser ist, die wenigen Gerechten aus der Gesellschaft herauszuholen und dann die Gesellschaft zu vernichten. Und genau das ist es, was in der Endzeit mit Babylon, dem System der Gesellschaft der Endzeit, nämlich geschieht. Die Gerechten fliehen an einen Ort der Sicherheit, während die Welt die Plagen für ihre Rebellion empfangen. Erinnern wir uns, wie es in Offenbarung 18, Vers 5 über Babylon heißt. Ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch heute beherzigen sollten. In Sodom war es der gerechte Lot, der seine Mitgenossen in der Stadt warnte, dass sie herauskommen sollten. Seine Familie wollte er warnen. Er gab ihnen ein Zeugnis seiner Lebensweise und er warnte sie vor der drohenden Vernichtung. In 1. Mose 19, Vers 14 sagt er nämlich zu ihnen, 1. Mose 19, Vers 14, macht euch auf, geht aus von diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und die Kirche, die herausgerufenen und Gerechten unserer Zeit, tun ein Verkündigungswerk mit derselben Botschaft. Es ist die Botschaft, die in Offenbarung 18 und Vers 4 erschallt. Offenbarung 18, Vers 4, geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Wir sind Gottes Volk. Also gilt diese Botschaft uns. Und wir müssen uns fragen, gehen auch wir wirklich heraus aus Babylon? Und so stellen wir uns heute in der Predigt ein paar Fragen. Nämlich erstens, was ist Babylon? Und wenn wir das geklärt haben, zweitens, was ist die Denkweise von Babylon im Gegensatz zu dem, was Gottes Gedanken beschäftigt? Dann, was bestimmt unser Leben, unser Denken? Dann, womit verbringen wir die meiste Zeit? Sind wir mit Gott beschäftigt oder mit Babylon? Und zum letzten Punkt, warum ist das wichtig? Diese Fragen wollen wir heute klären. Zur Frage 1, was ist Babylon? Was ist Babylon? Was bedeutet Babylon? Das Wort selbst steht für Verwirrung. Die Verwirrung der Sprachen, die Gott eingesetzt hat, um die Menschen von ihrem Vorhaben abzubringen, damit sie nicht zu früh ins Verderben kommen. 1. Mose 11 von Vers 9 ist das beschrieben. Was war das Vorhaben, das dazu geführt hat? Es war der Turmbau zu Babel. Die Menschen wollten sich eine Burg bauen, um sich selbst vor Gott zu schützen, falls es wieder zu einer Sintflut käme, als zentraler und von überall sichtbarer Orientierungspunkt. Wo es heißt in Vers 4, 1. Mose 11 und Vers 4, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Es sollte eine Orientierung für die Menschen sein. Sie wollten Gott die Stirn bieten, ihr eigener Herr sein, ihre eigenen Wege gehen, also Sünden begehen können, ohne den Zorn Gottes fürchten zu müssen. Babylon ist aber nicht nur Verbrechen und Sünde dieser Welt. Babylon ist der gesamte Weg der eigenen Erkenntnis von Gut und Böse, also der Eigensinnigkeit. Was sehen wir in dieser Welt? Es gibt zahllose Widersprüche, gegeneinander streitende Ideen darüber, wie diese Welt funktionieren oder funktionieren sollte. Was für den einen gut ist, ist für den anderen böse. Und so kommt es zu Streit, Spaltungen und Hass. Die einen glauben, dass der menschengerechte Klimawandel das größte Problem unserer Zeit sei. Und sie wollen alles verbieten, alles zu tun, was CO2 erzeugt. Andere glauben, traditionelle Geschlechterrollen seien das größte Übel und wollen alle dazu zwingen, sich anders zu verhalten, als herkömmliche Geschlechterrollen es vorgeben. Wieder andere glauben, die Wissenschaft sei für alle Probleme da und wollen alle zwingen, sich den durchaus veränderlichen Vorgaben der Wissenschaft unterzuordnen. Wieder andere glauben, dass es eine liberale und marxistische politische Agenda ist, dass das größte Problem ist und dass es einen konservativen Aufstand braucht, um die Welt wieder normal zu machen. Oder umgekehrt. Man könnte auch sicher noch einige weitere Positionen finden, in denen Meinungen völlig unterschiedlich und unvereinbar sind. Aber bei jedem dieser Streitpunkte gibt es immer auch Menschen, die anders denken. Und je nachdem, was gerade gesellschaftlich akzeptiert wird oder medial gepusht wird, sind dies dann die Querdenker, Querulanten, Verschwörungstheoretiker, Rückständige, wie auch immer man sie nennen würde. Der Punkt ist aber, beide Seiten dieser Diskussion sind Babylon. Beide Seiten sind völlig darauf fokussiert, wie diese Welt funktioniert oder funktionieren soll. Oder wie man sie verbessern bzw. reformieren soll. Gott hingegen weiß, dass diese Welt nicht reformiert werden kann und will, dass sein Volk sich daraus zurückzieht. Wir lesen Offenbarung 17 und Vers 5, wo Gott nämlich Offenbarung 17, Vers 5 Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel auf Erden nennt. Es ist die Mutter, also der Ursprung von geistlichem Fremdgehen, nämlich Hurerei, und aller daraus resultierter Gräuel, also Übel auf Erden. Und geistliches Fremdgehen ist alles, was nicht Gottes Weg entspricht. Daher müssen wir sehr genau prüfen, auf welchen Wegen wir gehen. Und das bringt uns zur zweiten Frage. Was ist die Denkweise von Babylon im Gegensatz dazu, was Gottes Gedanken beschäftigt? Womit beschäftigt sich die Welt? Und womit beschäftigt uns die Welt? Wir brauchen auch nicht weit zu schauen, um es zu sehen. Es ist nicht empfehlenswert, aber es ist sehr lehrreich, wenn man nur anschaut, was die in den öffentlichen Medien so gezeigt wird. Völlig belanglose und auch ziemlich dämliche Shows teilweise, viel Gewalt und viel nackte Haut. Alles, was die Aufmerksamkeit der Zuschauer binden soll. Und es soll vor allem vom Nachdenken abhalten. Ablenkung bieten. Und warum? Weil die Gesellschaft immer über Generationen gelehrt wurde, dass es keinen Zweck für das menschliche Leben gibt, dass alles Leben durch Zufall und Evolution entstanden ist. Und wenn es keine übernatürliche Macht gibt, die uns erschaffen hat, die uns auch sagen könnte, was auf lange Sicht gut und was schlecht ist für die Konsequenzen, die es bringt, dann geht der Mensch nach dem, was vor Augen ist. Was kurzfristig Spaß macht, was abwechslungsreich ist, was die Sinne reizt. Erinnern wir uns, wie die Mentalität der Athener war? Wir lesen in Apostelgeschichte 17, die Verse 17 bis 21. Apostelgeschichte 17, Verse 17 bis 21. Diese Athener hatten von der christlichen Bewegung gehört und sie wollten mehr erfahren. Apostelgeschichte 17 und Vers 17, er, also Paulus, hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen, auch täglich auf dem Markte mit denen, welche zugegen waren. Vers 18, aber etliche der epikureischen und stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und etliche sprachen, was will doch dieser Krächzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil ihnen das Evangelium von Jesus in der Auferstehung predigte. Vers 19, und sie nahmen ihn und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. So wollen wir nun erfahren, was das sein soll. Aber Vers 21 ist dann sehr aufdeckend. Vers 21, alle Athener nämlich, auch die Ausländer, die sich dort aufhielten, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen oder zu hören. Es ging ihnen also nicht um Erkenntnis, nicht um einen Sinneswandel oder gar um Wahrheit. Sie wollten nur unterhalten werden. Es war ein Zeitvertreib für sie. Und machen wir uns nichts vor, diese Leute waren durchaus gebildet. Ihre Philosophen hatten tiefgründige Ideen entwickelt, um sich die Welt nach ihrem Denken zu erklären, um das Streben nach Bedeutung zu stillen. Sie hatten insofern eine Einstellung von Laodicea, die ja besagt, ich bin reich, habe Überfluss, ich brauche nichts. Sie hatten ihre eigenen Philosophien entwickelt und waren zufrieden damit. Die Epikureer waren nämlich dabei die Genussmenschen, vielleicht vergleichbar mit den heutigen Atheisten. Sie strebten danach, möglichst viel Genuss im Leben zu erreichen. Ich zitiere aus Wikipedia über die Epikureer. wo es heißt, charakteristisch für die Lehre Epikurs sind die Entwicklung spezieller Formen der Bedürfnisregulation zum Zweck der Lustmaximierung und die radikale Diesseitigkeit aller Strebungen. Begründet in der Auffassung, dass die menschliche Seele mit dem Tod zur Auflösung kommt. Wenn also nach dem Tod nichts kommt, dann kann ich ja in diesem Leben so viel Spaß haben und Spaß suchen, wie ich möchte. Das ist auch ein immer stärker verbreitetes Weltbild von den Massenmedien. Auf der anderen Seite stand die Stoiker. Sie kann man vielleicht am ehesten mit den heutigen religiösen Menschen vergleichen. Sie waren bereit, in ihrem Leben Opfer zu bringen, in der Erwartung einer Belohnung nach diesem Leben. Der Islam ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Wieder aus Wikipedias Zitat für die stoische Lebensweise. Nur ein lebenslanges Bemühen um Selbstformung, das auch den Herausforderungen vom Schicksal und menschlichem Umfeld standhält, schafft Aussicht auf die Seelenruhe des stoischen Weisen. Voraussetzung dafür ist eine ausgeprägte Affektkontrolle, die zur Freiheit von Leidenschaften, zur Selbstgenügsamkeit und zur Unerschütterlichkeit führen soll. Unser heutiger Brief der stoischen Ruhe geht auf diese Eigenschaften zurück. Aber was ist diesen beiden Vorstellungen gemeinsam? Es ist die Ich-Bezogenheit. Und wie fängt die Beschreibung der Gesellschaft in der Endzeit an? 2. Timotheus 3, Vers 2, wo es heißt, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Alles Denken dreht sich um das eigene Ich. Auf der anderen Seite können wir uns fragen, womit ist Gott beschäftigt? Was ist ihm wichtig? Wir brauchen auch nicht zu warten, weil Gott es uns sagt, 5. Mose 5, Vers 29. 5. Mose, Kapitel 5 und Vers 29. Dort heißt es nämlich, oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, ihr Leben lang. Warum? Dass es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott sieht also über diesen Augenblick hinaus, wenn es auch scheint, als würde es denen, die Gott verachten und selbstsüchtig leben, besser geht, weiß Gott doch, was die langfristigen Folgen sind, wenn wir ihm nicht gehorchen. Und seine Gebote sind keine Last, sondern eine Hilfe, um Leiden für alle und auf Dauer zu vermeiden. Wir lesen dazu Malachi 3 und Vers 15. Malachi 3 und Vers 15. Dort wird beschrieben, was es heißt, Malachi 3 und Vers 15. Und nun preisen wir die Übermütigen selig, denn die Übeltäter stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. So hat es den Anschein in der heutigen Welt. Den Übeltätern, denen die Gottes Gesetze übertreten, scheint es gut zu gehen. Aber Gott sieht es. Und Gott hat einen Plan, nämlich Vers 5, Malachi 3, Vers 5. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein, wieder die Zauberer, und wieder die Ehebrecher, und wieder die Meineidigen, und wieder die, welche die Tagelöhner, Witwen und Waisen übervorteilen, und die Fremdlinge unterdrücken, und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Gott vergisst also das Unrecht nicht, das getan wird. Und demgegenüber stehen die Gottesfürchtigen, diejenigen, die Gott kennen, respektieren und ihm gehorchen. Verse 16 bis 18. Malachi 3, Vers 16. Da besprachen sich auch die Gottesfürchtigen miteinander, und der Herr merkte es darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Vers 17, und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, am Tage, den ich bereite, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. Und ich will ihre schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Da werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Also Gott ist es wichtig, was wir für ihn empfinden und wie dieses Verhalten uns auch beeinflusst. Nämlich, was ist charakteristisch für die Gottesfürchtigen, was wir gerade gelesen haben? Erstens, sie fürchteten den Herrn. Sie hatten jene Ehrfurcht vor Gott, dass sie veranlasste, sich vom Bösen fernzuhalten oder abzuwenden, also zu überwinden und seine Gebote einzuhalten. Zweitens, sie redeten oft miteinander. Sie hielten die Gemeinschaft der Heiligen aufrecht. Durch gegenseitige Ermahnungen stärken sie sich gegenseitig. Und so können wir uns auch selbst fragen, wenn wir miteinander reden, ist es das wert, in ein Gedenkbuch geschrieben zu werden? Zeigen unsere Gespräche, dass wir Gott achten, seinen Namen in dem hochachten, dass wir reden? In Esther 6 und Vers 1 gibt es ein Beispiel für ein solches Gedenkbuch, in dem Denkwürdigkeiten wie Mardukais Aufdeckung eines Mordversuchs geschrieben waren. Und so können wir uns fragen, welche Gespräche von uns wollen wir in einem Gedenkbuch geschrieben stehen? Drittens, diese Gottesfürchtigen werden von Gott als sein auserwähltes Eigentum angesehen und vor der kommenden Bedrängnis geschützt. ein klarer Hinweis darauf, was in Offenbarung 3 und Vers 10 über das Zeitalter von Philadelphia beschrieben wird. Offenbarung 3 und Vers 10, wo es heißt, weil du doch das Wort meiner Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und es braucht manchmal Geduld, langmütiges Ausharren, um trotz der vermeintlichen Vorteile von gottlosen Lebensweisen weiterhin Gottes Gebote einzuhalten. Aber Gott ist wichtig, dass wir seine Perspektive bewahren. Eine Perspektive, die über das hinausgeht, was vor Augen ist. Und den meisten Menschen heutzutage ist die meiste Zeit ein kleiner Bildschirm vor Augen, der ihnen Einblicke in die Welt gibt, aber fast nie Gottes Weitblick bietet. Das führt uns dann zur dritten Frage. Was bestimmt unser Leben? Was bestimmt unser Denken? Und nicht nur zur Passerzeit, sondern immer wieder sollten wir einen Schritt zurücktreten und es selbst dahingehend prüfen, welchen Einflüssen wir uns aussetzen. Machen wir uns nichts vor, wir werden von dem beeinflusst, was wir von außen an uns heranlassen. Viele glauben, sie hätten ihr Denken voll im Griff und könnten alles vernünftig, rational abwägen und Fakten von Meinungen unterscheiden. Dem ist aber natürlich nicht so. Betrüger, Hochstapler, Lügner, ja sogar Vertreter und Politiker verstehen es, unser rationales Denken zu blenden, indem sie auf Emotionen anspielen, indem sie manipulieren, um uns etwas zu verkaufen, sei es ein Gegenstand oder eine Meinung. Manipulatoren machen sich unser Bauchgefühl zunutze. Wenn jemand es schafft, bei uns Sympathie oder Vertrauen zu erzeugen, dann ist es völlig egal, ob seine Lügen inhaltlich brillant oder schwach seien, weil wir sie gar nicht mehr intensiv prüfen. Wegen des guten Bauchgefühls. Wir blenden die Rationalität schnell aus, wenn wir selektiv mit einer vorgefassten Meinung zuhören oder wenn wir unser Gegenüber sympathisch oder glaubwürdig halten. Mit anderen Worten, wir sind manipulierbar. Das ist einfach eine Tatsache und die Grundlage von Verführung seit dem Garten Eden. Erinnern wir uns 1. Mose 3 und Vers 6. Die Verführung von Eva, erinnern wir uns 1. Mose 3 und Vers 6, wo es heißt, als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre, der sei eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann und er aß davon. Sie gingen nach dem, was ihnen vor Augen stand, statt nach dem, wovor Gott sie gewarnt hatte. Und sie wollten eigene Klugheit statt Gottes Weisheit. Und Satan lieferte ihnen genau das, was sie hören wollten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns hinterfragen, ist das, was ich in mein Denken hineinlasse, wirklich richtig? Oder ist es vielleicht doch nur das, was ich gerne für richtig halte? Weil es meinem Ego schmeichelt, weil es meine vorgefasste Meinung bestätigt, weil es mich in meinen Wegen bestätigt, damit ich also nichts ändern muss. Und das bringt uns zur nächsten Frage, die Frage 4. Womit verbringen wir die meiste Zeit? Sind wir mit Gott beschäftigt oder mit Babylon? Und Zeit ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Gewohnheiten geht. Und Gewohnheiten sind Charakterentwicklung. Wenn es um Dinge geht, die sich uns einprägen und auch die unser Leben prägen. Wenn mir etwas gefällt, dann verbringe ich gewöhnlich auch gerne und viel Zeit damit. Frisch Verliebte können es kaum abwarten, bis sie sich wiedersehen und Zeit miteinander verbringen können. Und für jedes Hobby, das uns Spaß macht, nehmen wir uns auch gerne Zeit. Und am Ende ist die Zeit, die wir mit etwas verbringen, auch immer ein Indikator dafür, wie wichtig uns etwas ist. Also ganz abgesehen von Zeiten, die durch das Leben an sich vorgegeben sind, für Schlaf, für Erwerbsarbeit und solche Sachen, kann sich jeder von uns im Stillen selbst überlegen, mit was verbringe ich den größten Teil meiner freien Zeit? Dabei geht es auch nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, was in der Regel ja nur dazu führt, dass man von eigenen Problemen ablenken will, sich besser fühlen möchte, um eine Ausrede zu haben, nichts ändern zu müssen. Nein, wir sind alle vor Gott Rechenschaft schuldig, wie wir unsere Lebenszeit, die Gott uns ja schenkt, verwenden. Insbesondere jetzt, wo wir aus der Welt herausberufen wurden, um einen Auftrag zu erledigen. Einen gemeinsamen Auftrag als Kirche Gottes, die Gemeinschaft der Herausberufenen. Und wir wissen von Lot, dass er auch einen Auftrag hatte und diesen Auftrag erfüllt hat, den Menschen eine Warnung zu geben. Eine Statistik aus dem Jahr 2019 besagt, ich zitiere das, die im Internet verbrachte Zeit in Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47 Minuten auf 196 Minuten pro Tag. Und besonders stark ist die durchschnittliche Nutzungsdauer des Internets pro Tag in der Altersgruppe von 30 bis 49-Jährigen gestiegen. Während die durchschnittliche Internetnutzungsdauer in dieser Altersgruppe im Jahr 2017 noch bei 183 Minuten pro Tag lag, belief sich die Nutzungsdauer im Jahr 2018 auf täglich 258 Minuten. Die höchste Nutzungsdauer Mit durchschnittlich 344 Minuten pro Tag wurde in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen ermittelt. Und die Zahl der täglichen Onliner im Jahr 2018 belief sich auf 54 Millionen, allein in Deutschland. Immer häufiger wird das Smartphone auch für die Nutzung des Internets außerhalb der eigenen vier Wände herangezogen, heißt es weiter. Der Anteil der Deutschen, die das mobile Internet nutzen, stieg von 54% im Jahr 2015 auf 68% im Jahr 2018. Das heißt also, nicht mal unterwegs, nicht mal wenn wir nicht zu Hause sind, können diese Leute vom Internet ablassen. Und das war 2018 bis 2019, wir haben es 2 Jahre später, also wird es eher noch gestiegen sein. Wenn wir also von 8 Stunden ausgehen, die täglich für Schlafen, Essen und Körperpflege usw. verwendet werden, und etwa 8 Stunden für Arbeit, dann bleiben vielleicht noch 7 bis 8 Stunden freie Zeit pro Tag für uns. Und die meisten Menschen in Deutschland verbringen statistisch also über 4 Stunden, also mehr als die größte Zeit im Internet. Hat das Internet also einen Einfluss auf unser Denken? Definitiv. Aber als Christen sollten wir uns wirklich fragen, ob wir uns diesem Einfluss aussetzen sollten. Das Internet ist ja der Online-Zugang zur Welt. Also ist Gottes Geist definitiv nicht im Internet. Dem Satan ist es letztlich egal, ob wir Systemlinge sind, die glauben, was in den Mainstream-Medien zu vertreten ist, oder Querdenker, die öffentliche Aussagen immer in Frage stellen und eine alternative Meinung haben. Hauptsache, wir sind von diesen Themen der Welt gefesselt. Machen wir uns nichts vor, Google ist nicht der Erfinder des Algorithmus, uns vor Augen zu setzen, was wir sehen wollen. Es ist der Satan selbst. Satan wird uns genau mit dem füttern, was wir bereitwillig schlucken, nur um uns von Gottes Wegen abzulenken. Und ihm ist es egal, womit er uns füttert, solange er unser Denken beeinflussen kann. Manche sind fasziniert von alternativen Medien, andere von Video- und Online-Spielen, andere von sozialen Medien, wieder andere von Fernsehen und Videos. Alle Quellen sind von diesem Gott der Welt gelenkt. Und es liegt an uns, ob wir uns auf Satans Wellenlänge einstellen wollen oder nicht. Und auch die Themen sind dem Satan letztlich egal. Manche fesselt er mit Pornografie, andere mit politischen Themen, wieder andere mit Gesundheits- und Umweltthemen, wieder andere mit Verschwörungstheorien und wenn gar nichts mehr hilft, dann auch gerne mit vertretenen Doktrinen zu Glaubensthemen, worauf wir eben gerade Lust haben. Wenn wir uns an das Thema der Predigt erinnern, Gott will, dass wir aus Babylon, aus diesem System der Welt herauskommen. Dies heißt, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Wenn wir als diejenigen, die aus der Welt herausberufen wurden, mehr Zeit im Internet, nämlich den Zugang zur Welt, verbringen als mit Gott, wie können wir dann erwarten, dass wir aus Babylon herauskommen? Und ich möchte wiederholen, beide Seiten der Themen, die im Internet zu finden sind, je nachdem, wonach uns gelüstet, sind beide Seiten Babylon. Es ist immer ein weltliches Thema, auch wenn es uns noch so gut erscheint. Wenn wir also täglich stundenlang den Kontakt zur Welt pflegen, aber keine Zeit oder mit Ach und Krach ein paar Minuten für Bibelstudium, für Gebet und für Meditation über Gottes Wort haben, dann haben wir ein Problem. Also sollten wir uns wirklich überprüfen, womit wir unsere tägliche Zeit verbringen, speziell auch die gedankliche Zeit. Weil man ja auch zum Beispiel bei der Arbeit in Gedanken ganz woanders sein kann. Womit beschäftigen wir uns dann? Jede Beziehung braucht Zeit, die man miteinander verbringt. Und jede Beziehung, in die man keine Zeit investiert, leidet darunter. Wie können wir glauben und erwarten, Gott zu kennen, wenn wir uns nicht mit dem beschäftigen, wenn wir mit den Kontakt nicht suchen, um seinen Willen, seinen Plan und seine Denkweise zu verstehen? Gott gibt uns in Sprüche 13, Vers 20 nämlich eine Ermahnung. Lesen Sprüche, Kapitel 13, Vers 20. Sprüche 13, Vers 20. Der Umgang mit den Weisen macht dich weise, wer aber an den Narren wohlgefallen hat, wird in Sünde verfallen. Und wer ist nach Gottes Definition weise? Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheitsanfang ist die Furcht des Herrn und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Wir haben vorher von den Gottesfürchtigen gesprochen. Und das ist es, womit wir uns befassen sollten. Viele versuchen durch Nachforschen, wie die Athener nämlich, im Internet Kenntnis der Wahrheit zu erlangen. Gott sagt aber von Anfang an, dass Gottes Furcht die Grundlage von Weisheit und Erkenntnis ist. Die Frage ist also, auf welchem Fundament wir letztlich stehen. Und die Zeit, die wir mit dem einen oder anderen verbringen, mit den Worten im Internet oder mit dem Gotteswort, ist ein Indikator dafür, welches Fundament wir jeweils stärken. Und das führt uns natürlich zur fünften und letzten Frage. Warum ist das wichtig? Warum ist es so wichtig, dieses Thema im Auge zu behalten? Wir leben in den letzten Tagen, das heißt, viele Dinge, die um uns herum geschehen, sind endzeitlich bestimmt und haben bald die Konsequenz, die Gott ja vorgegeben hat. Wir erleben einen Satan, der weiß, dass er nicht lange Zeit hat und der alles daran setzt, Gottes Volk zu Fall zu bringen. Alle, die von Gott berufen wurden und auf diesen Ruf geantwortet haben, haben Gottes Geist als führende Kraft erhalten. Sei es, dass Gottes Geist um uns ist, um uns in die Wahrheit zu führen, oder dass er nach der Taufe in uns ist und uns direkt zu Kindern Gottes macht. Paulus gab Timotheus und auch uns allen eine wichtige Ermahnung dabei. 2. Timotheus 1 und Vers 6. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 6. Was heißt, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegen meiner Hände in dir ist. Die Gabe, die Timotheus empfangen hatte, war der Heilige Geist und durch ihn eine besondere Kraft, die Wahrheit zu predigen und zu verteidigen. Es ging um die Wahrheit des Evangeliums, um absolute Wahrheiten Gottes, auch in Bezug auf Gut und Böse, die in dieser Welt immer mehr in Zweifel gezogen werden, die belächelt, verunglimpft und ignoriert werden. Das war auch bereits im ersten Jahrhundert der Fall und deswegen hat Judas geschrieben, in Judas Kapitel 1 und Vers 3 bis 4, wo es heißt, Judas Verse 3 und 4, Geliebte, dass es mir ein besonderes Anliegen ist, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen, für die schon längst folgendes Urteil geschrieben worden ist. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausgelassenheit verkehren und den einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Mehr denn je wird Jesus Christus, der wahre Jesus der Bibel, heute verleugnet. Und es ist notwendig, für den Glauben zu kämpfen, für die Wahrheit Gottes, dass wir sie auch verteidigen. Nicht die Wahrheit in irgendeiner Sache dieser Welt. Und diese Gabe des Geistes wird hier mit einem Feuer verglichen, das erlischt, wenn man es nicht immer wieder anfacht, wie es hier heißt in 2. Timotheus 1 und Vers 6. Wenn wir ihm nicht immer wieder neue Nahrung zuführen. Das ist genau die Vorstellung, die der Apostel im Sinn hatte. Da hat der Ausdruck anfachen. Und das griechische Wort ist anatopyreo. Wir haben die Pyrotechnik. Es geht um Feuer, das angezündet und wieder entfacht werden soll. Das Feuer muss geschürt werden. Es muss Stärke zum Brennen gebracht werden. Der Satan arbeitet mit Ablenkung und Entmutigung. Dagegen hilft nur, Gottes Kraft zu nutzen, die er uns ja gibt. Wir lesen in 2. Korinther 4 und Vers 16. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 16. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Auch das geschieht halt nicht automatisch, ohne unser Zutun, sondern nur, wenn wir den Kontakt zu Gott suchen und pflegen, wenn wir die Beziehung pflegen, damit seine Kraft in uns täglich erneuert wird. Und andererseits gibt Paulus in 1. Thessalonicher 5 und Vers 19 die Ermahnung, wie wir lesen, 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 19, das hier aus der Elberfelder Bibel, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wie den Geist löscht nicht aus. Man kann ihn also auch aktiv auslöschen. Der Heilige Geist wird auch hier als Feuer dargestellt, weil es seine Aufgabe ist, die Seele zu erleuchten und zu beleben, sie zu reinigen und zu läutern. Dieser Geist wird als ausgelöscht dargestellt, wenn fortgesetzte Handlungen, Worte oder Gemütszustände seinen Vorgaben widersprechen. Denn Gottes Geist ist der Geist der Liebe, und deshalb werden Zorn, Bosheit, Rache und jede unfreundliche und unheilige Gesinnung ihn auslöschen, sodass er seine Einflüsse zurückzieht. Und dann wird das Herz in einen Zustand der Härte und Finsternis gelassen. Die Liebe zur Welt kann den Geist ebenso wirksam betrüben und auslöschen, wie jede gewohnheitsmäßige Übertretung der Gebote. Es geht also bei unserer Überprüfung, unserer Gedanken, auch nicht darum, intellektuelle Eitelkeiten, wie groß unser vermeintliches Wissen, unsere Erkenntnis ist, selbst wenn wir glauben, unser Denken dreht sich hauptsächlich um die Sache Gottes. Es geht immer darum, wie sich unsere Erkenntnis in der Praxis auswirkt. Inwiefern wir auch unser Handeln von Gottes Geist bestimmen lassen. Wir kennen die einschlägige Schriftstelle in 1. Korinther 13 und Vers 2, im sogenannten Liebeskapitel, 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn ich weissagen kann und alle Geheimnisse weiß, alle Erkenntnis habe, wenn ich allen Glauben besitze, sodass ich Berge versetze, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und Verse 4 bis 6 erklären, was es heißt, Liebe zu haben. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, also geduldig mit anderen. Und gütig, sie ist auf Gutes für andere bedacht. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, auch nicht mit besonderer Erkenntnis. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sondern nämlich auch das Wohl der anderen. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie wird also nicht verbittert, selbst wenn Unrecht geschieht für einen selbst. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie ist also auch bereit, schnell zu vergeben. Vers 6, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über Wahrheit. Es geht also nicht darum, Ungerechtigkeit zu akzeptieren, wie es die Befürworter von Gender-Ideen, gleichgeschlechtlichen Ideen, Abtreibung auf Wunsch und sowas haben möchten, sondern es geht darum, für sich selbst in der Wahrheit zu leben, sich nicht zu beirren zu lassen, sondern an Gottes Wahrheit festzuhalten. Und wir erinnern uns, Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Jeder echte Christ erhält Anteil an Geist Gottes, und wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Das lesen wir in Römer 8 und Vers 9. Wir lesen das Römer 8 und Vers 9. Eine sehr wichtige Schriftstelle, Römer 8 und Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und so fragen wir uns, kann Gott mit uns und durch uns wirken? Oder steht unser Wille, stehen unsere Entscheidungen, wie wir unsere Zeit verbringen, seinem Wirken im Wege? Es besteht grundsätzlich das Risiko, die Erwählung zu verlieren. Und wenn wir zu lange und gewohnheitsmäßig Gottes Wirken in uns unterdrücken, das kann aktiv oder passiv geschehen, entweder aktiv durch Sünde, durch Praktizieren von Sünde, oder eben auch passiv, indem wir uns nicht mit Gott befassen. Wenn wir also diesen Gottesgeist in uns unterdrücken, ist das die stärkste und größtmöglichste Warnung und Ermahnung, die man sich nur denken kann. Wer sich bei der Taufe der Nachfolge Christi verpflichtet hat und Gottes Geist erhalten hat, aber jetzt faktisch der Welt nachfolgt, wie gesagt, egal ob als Systemling oder als Querdenker, Synonym gebraucht für Einstellungen, die grundsätzlich weltlich leben oder grundsätzlich alternativ zu leben, jeder, der so lebt, der läuft Gefahr, sich selbst von Gott abzuwenden. Und das kann bis zum Verlust von Gottes Geist führen. Dazu heißt es Hebräer 2 und Vers 1, wir lesen auch Hebräer 2 und Vers 1, warum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir können am Ziel vorbeitreiben, wenn wir uns zu sehr mit der Welt und zu wenig mit Gottes Wort befassen. Diese Warnung gibt es in der Bibel auch für das Zeitalter von Philadelphia und für Laodicea, also für die beiden Zeitalter in der Endzeit. Für Philadelphia heißt es Offenbarung 3 und Vers 11. Offenbarung 3 und Vers 11. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Es ist möglich, dass Satan unsere Krone wegnimmt. Und ganz besonders für Laodicea, Offenbarung 3, Verse 15 und 16. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Für Gott nämlich. Dass du kalt oder warm wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also auch wieder eine Verwerfung, weil wir nicht uns klar für Gott entschieden haben. Nochmal die Warnung von Paulus, 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Es ist möglich, den Geist auszulöschen. Vielleicht nicht absichtlich, aber doch durch dauerhaften weltlichen Fokus. So können wir uns fragen, was können wir natürlich tun? Was können wir tun? Gott weiß natürlich um diesen geistlichen Kampf, speziell in der Endzeit. Und deshalb rüstet er uns auch zu und gibt uns grundsätzlich, was wir brauchen, um zu bestehen. Wir müssen nur seine Hilfe annehmen. Wir lesen Epheser 6 und Vers 12. Epheser 6 und Vers 12, Gott weiß um diesen Kampf. Unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb Verse 10 und 11. Übrigens, liebe Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das Fundament in dem Herrn stärken heißt, sich Zeit zu nehmen, es aufzubauen. Vers 11 zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt, wider die Listen des Teufels. Es ist also nichts weniger als der Kampf um die Hoheit unserer Gedanken. Deswegen Vers 13 und folgende. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und wir wissen, Johannes 17, Vers 17, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es heißt, heilige sie durch die Wahrheit. Also heiligen, absondern durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das, was uns von der Welt absondert, uns aus Babylon herausführt, ist Gottes Wort. Wir müssen also uns die Zeit nehmen, Gottes Wort kennenzulernen. Vers 14, zweiter Teil, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dazu 1. Johannes 2, Vers 28 bis 29. Was ist Gerechtigkeit? 1. Johannes 2, Vers 28 bis 29. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennet, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Es geht also um das, was wir tun, nicht nur um theoretische Erkenntnis, durch die wir uns vielleicht für gerecht halten können, sondern darum, wie wir unsere Zeit verbringen, was wir mit unserer Zeit tun. Vers 15, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und da können wir uns fragen, unterstützen wir das Werk, das Evangelium zu verkündigen, oder unterstützen wir irgendwelche Sachen und Themen dieser Welt? Im August habe ich dazu einen Artikel rumgeschickt, der übersetzt wurde, wo es heißt, wer gehört dem Herrn an? Er hat entsprechend das gleiche Thema. Vers 16, indem ihr über alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Wir haben auch in der vorigen Predigt schon gehört, wie zentral der Glaube ist, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Vers 17, nehmt aber auch den Helm des Heils. Diese Perspektive, die wir auch im Labhüttenfest ja gestärkt haben, der Weitblick auf unser Heil und den Heilsplan Gottes für alle Menschen, rückt so viele angeblich wichtige Themen und Sachen dieser Welt in ein ganz anderes und viel unbedeutenderes Licht, als es uns vielleicht vor Augen erscheint. Vers 17, zweiter Teil, und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und wie bei einem Schwertkämpfer können wir uns fragen, können wir mit diesem Schwert umgehen? Haben wir uns darin trainiert? Können wir Antworten auf die drängenden Fragen des Lebens aus Gottes Wort geben oder nur aus dem Internet? Es ist ein großes Problem des modernen Bildungssystems, dass man glaubt, keine Daten und Fakten mehr lernen zu müssen, weil ja alles im Internet steht. Man braucht es ja nur zu googeln. Bildung heute hat das Ziel, dass man lernt, wie man Schlussfolgerungen ziehen kann. Aber das Problem ist, dass man nur Fakten verknüpfen kann, die man auch verinnerlicht hat, die man in seinem eigenen Denken abrufen kann. Und im Internet steht eben auch viel Müll. Und ein Prinzip von Programmieren ist, Müll rein, Müll raus. Wenn die Grundlage nicht stimmt, kann das Ergebnis nicht stimmen. Für eine richtige Erkenntnis der Wahrheit müssen wir also Gottes Wort abrufbar in uns aufnehmen, damit wir es zur rechten Zeit einsetzen können. Das braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit, sich mit Bibelstudien zu befassen. Und Jesus musste eben nicht erst eine Schriftrolle aufschlagen und nachlesen, was zutreffen könnte, als der Satan ihn verführte. Er wusste genau, was Satans Absicht war und konnte abrufen, welches biblische Prinzip darauf Anwendung fand. Epheser 6 und Vers 18, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und ebenso eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das Gebet, der direkte, beständige Kontakt mit Gott, sollte unseren Alltag prägen und nicht der direkte und ständige Kontakt mit dem Smartphone. Im Fazit können wir also sagen, geht aus ihr heraus, mein Volk, heißt nicht, prinzipiell gegen alles zu sein, was von den Mächtigen und Regierenden kommt. Im Gegenteil, wir sollen ja auch der Obrigkeit untertan sein. Römer 13, Vers 1. Römer 13, Vers 1 lesen wir. Römer 13, Vers 1. Jedermann sei der Obrigkeit, den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Also grundsätzlich, also nicht einzelne Regierungen, aber grundsätzlich ist staatliche Ordnung gut, um in Gemeinschaft zu leben. Wir lesen Verse 4 bis 7. Denn sie, diese Obrigkeit, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zur Strafe an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein unter Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu bestellt sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Der Punkt ist dabei nur, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als der menschlichen Obrigkeit, sofern es einen Konflikt gibt. Wir lesen Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus hat dieses Prinzip angewandt. Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo Petrus und die anderen Apostel antworteten, sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt nicht, dass wir den Menschen nicht gehorchen sollen. Das heißt nur, dass wir Gott mehr gehorchen sollen, wenn es einen Konflikt gibt. Aber das bedeutet auch, dass wir die Unterscheidungsfähigkeit haben müssen, um zu erkennen, wann es darum geht, Gott mehr zu gehorchen Und wann es darum geht, der Obrigkeit untertan zu sein, also zu erkennen, wo die rote Linie ist. Wenn es darum geht, ein Mahlzeichen des Tieres anzunehmen oder eben nicht. Dazu müssen wir auf Gottes Seite stehen, wie der Artikel vom August 21 ja beschrieben hat, und nicht auf irgendeiner Seite dieser Welt, selbst wenn dies eines Tages zu Recht die Regierung kritisieren. Die rote Linie finden wir nicht im Internet. Wir erkennen sie nur, wenn wir Gott nahestehen, wenn wir sein Wort kennen, verinnerlicht haben, wenn wir Gottes Maßstäbe anlegen. Insofern, wie gesagt, ist dieses Thema die stärkstmögliche Warnung und Ermahnung für uns alle. Niemand kann sich in Sicherheit wiegen und sagen, dass ihm oder ihr das nicht passieren wird, im entscheidenden Augenblick die falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe selbst auch schon einige Menschen erlebt, von denen ich glaubte, sie stünden fest im Glauben, sie seien Pfeiler in der Gemeinde, sie sind aber doch abgewichen und haben sich dann für einen anderen Weg entschieden. Keine Taufe, keine Ordinierung, keine Erkenntnis, keine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde garantiert, dass wir ausharren bis ans Ende. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist da sehr wichtig. Wir lesen es in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ab Vers 1. Matthäus 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Vers 3, die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Und wir wissen, das Öl steht symbolisch für Gottes Geist. Erinnern wir uns, 2. Korinther 4, Vers 16, wo wir gelesen haben, darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Wir brauchen also täglich einen Vorrat an Öl. Weiter im Gleichnis, Vers 4, Matthäus 25, Vers 4, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und schon oft wurde versucht, die Rückkehr Christi zu datieren, und immer gab es dann einen vermeintlichen Verzug. Die Berechnung hat irgendwie nicht gestimmt, und immer wieder gab es dann welche, die sich wieder der Welt zuwandten, die es versäumen, weiterhin zu wachsen und geistlich aktiv zu bleiben. Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, geht heraus, ihm entgegen. Also irgendwann ist der Punkt gekommen. Irgendwann ist es soweit. Vers 7. Da erwachten alle jene Jungfrauen und rüsteten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, niemals. Es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht vielmehr hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Wir können also sagen, es kann nur jeder für sich selbst diesen Vorrat an Gottes Geist aufrechterhalten. Niemand kann für einen anderen das Heil erwirken oder ihm dazu verhelfen. Vers 10. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Hernach auch kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tu uns auf. Vers 12. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Erinnern wir es uns, Römer 8 und Vers 9, wo wir gelesen haben, ihr seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ohne Gottes Geist in uns erkennt uns Gott nicht. Er kennt uns einfach nicht. Und aus Versen 3 und 8 lesen wir, dass die törichten Jungfrauen zuvor eine brennende Lampe mit Öl hatten. Sie hatten es nur vernachlässigt, für Nachschub zu sorgen, bis es dann zu spät war. Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Da wir also weder wissen, wie lange es ist, bis Christus zurückkommt, noch wie lange wir selbst leben und uns bereit machen können, müssen wir immer danach trachten, bereit zu sein, also im Glauben zu leben. Wir können uns nicht jetzt um die manchmal so faszinierenden Sachen der Welt kümmern und vermuten, dass wir dann schon erkennen werden, wann es an der Zeit ist, uns für die Sache Gottes zu entscheiden. Wir können nicht jetzt versuchen, in Babylon zu leben, in der Hoffnung, rechtzeitig abspringen zu können, wenn der Fall gekommen ist. Es ist dasselbe Prinzip, wie nicht auf der Titanic zu tanzen, wo wir schon erkennen können, dass das Schiff in Schieflage ist und definitiv untergehen wird, nur um noch ein bisschen Spaß zu haben. Wie gesagt, alles, was in der Welt ist, ist letztlich Babylon. Regierung und Opposition, System und Systemgegner. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Das lesen wir, 1. Johannes 2 und Verse 15 bis 17. 1. Johannes 2, Vers 15, hat nicht lieb die Welt, sondern noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist der Liebe zum Vater nicht in ihm. Vers 16, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige, das hochmütige Leben kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es geht wiederum darum, wie wir unsere Zeit nutzen. Kommen wir also heraus aus allem, was in der Welt ist. Seien wir wachsam, dass wir nicht von der Welt gefangen genommen werden. Wir lesen Lukas 21, Verse 34 bis 36. Lukas 21 und Vers 34. Dort ist eine weitere Warnung gegeben. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Dieses Entfliehen bezieht sich auf den Ort der Sicherheit, der denen verheißen ist, die für würdig erachtet werden. Gott wird letztlich sein Volk, diejenigen, die ihm treu sind, aus der Welt, aus Babylon herausführen. Es wird genauso sein wie bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Wir müssen bereit sein, unser Ägypten, das Babylon dieser Welt, hinter uns zu lassen. Und wir werden auch eine Zeit in der Wüste verbringen, bevor wir an die Verheißung gelangen. Dabei wird sich zeigen, ob wir uns nach den Götzen und Fleischtöpfen zurücksehnen, wie die Israeliten in Ägypten, oder ob wir den Blick nach vorne gerichtet haben. Ob wir Gott gehorchen und ihm nachfolgen, wenn die Zeit gekommen ist. Wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräer 4 und Vers 1 bis 2, Hebräer 4 und Vers 1 bis 2, so lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät gekommen erscheine. Wie die törichten Jungfrauen, zu spät. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil es durch die Hörer nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Es hat nicht zum Handeln geführt. Glauben wir den Warnungen, die Gott uns durch sein Wort und durch seine Diener gibt? Dann Hebräer 4 und Vers 11. So wollen wir uns dann denn befleißigen, in jene Ruhe einzugehen. Wir haben das Ziel des Reiches Gottes, auf das wir hinarbeiten. Damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall komme. Und dass Jesus dann sagen müsste, wahrlich, ich sage dir, ich kenne dich nicht. Wie es auch in Matthäus 12, im 25, Vers 12 steht. Vielmehr seien wir also Täter des Wortes und nicht tatenlose Hörer, wie es in Jakobus 1 und Vers 22 heißt, damit Jesus zu uns sagen kann, wie es in Matthäus 25, Vers 21 heißt, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude.